Ja, hallo und danke für die vielen Teilnehmer. Mein Name ist Heimo Bleschutznik. Ich darf euch heute zusammen mit meinem Kollegen Andreas Neuhold einen Doppelvortrag präsentieren. Einer davon ist, den ich halten werde, Running in ISP on Linux. Und der Andi wird uns dann was über Post-Quantum Encryption erzählen. Wir beide sind von der CANCOM Converged Services, unter anderem Gold-Sponsor heute für die Linux-Tage. Wir sind in Graz ansässig und wir machen im Endeffekt sehr viel mit Internet-Service-Providern. Deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme ein Beispiel raus, was sowohl Linux ist, als auch mit meinem Aufgabengebiet zu tun hat. Ja, also im Endeffekt Internet-Service-Provider und wie man da Open-Source-Software sehr erfolgreich einsetzen kann, weil das ist im Endeffekt das, was wir tun. Was ich mir auch noch gedacht habe für den Start von dem Vortrag ist eine Abstimmung. Wer ist denn für die ISP-Themen da? Und wer ist für die Quantum-Themen da? Wer ist für beides da? Okay, ja, dann halten wir beide, weil wir hätten nämlich sonst die Option offen gelassen, dass wir sagen, okay, wenn jetzt nur wegen dem Quantum-Thema da ist, was ich natürlich sehr interessant finde, ja, dass wir einfach den Andi ein bisschen mehr sprechen lassen. In dem Fall werden wir uns die Zeit einfach dementsprechend teilen. Ja? Und ich werde euch was über Internet Service Provider und wie man dort Open Source Software einsetzen kann, erzählen. Somit, wie gesagt, starten wir mal. Muss nur mal schauen, was da mit der Präse ist, weil das ist ein bisschen unvorteilhaft. Sehr schön, Dankeschön. So, dann starten wir mal mit dem, wer ist der Kerl? Wenn er kein Käppi auf hat, dann schaut er ungefähr so aus. Also mein Name ist Heimo Bleschutznik, ich habe auf der FH Campus 02 studiert, Wirtschaftsinformatik, bin ursprünglich einer von den Chefentwicklern von der DHCP-Plattform bei der Liberty Global gewesen, zusammen eben mit dem Andreas, der uns damals gejoint ist und mit mir zusammen diese 12 Länder betreut hat. Ja. Das heißt, ich kenne mich durchaus aus, ich bin nur dann ins Management wegbefördert worden, ja, und bin dann jetzt Direktor für die sogenannten Customer Solutions Delivery, wo auch so Leute wie der Herr Kollege Jakob da dabei ist. Im Endeffekt bin ich auch ein bisschen bekannt als der Mann fürs Grobe, weil ich sage immer, was braucht man so viel Blödsinn? Ja, ich sage, das Zeug muss einfach funktionieren, das muss einfach sein, du musst es schnell ausrollen können und am besten, du kannst es noch mit einer sehr kleinen Mannschaft bedienen, wobei wir relativ gut aufgestellt sind. Ja? Außerdem bin ich ein schwerer Anhänger des Pareto-Prinzips. Was das bedeuten sollte oder was das Pareto-Prinzip ist? Bitte.
80-20-Regel.
So ist es. Was heißt's?
80% der Sachen braucht man 20% der Zeit und die restlichen 20% braucht man 80%.
Genau. Im Endeffekt geht es darum, dass ich mit 20% von der Zeit 80% vom Ergebnis kriege. Ja? Weil die restlichen 20% sollen sich in sehr vielen Fällen nicht aus. Es gibt natürlich Themen, wo das durchaus relevant ist, ja? Aber meistens wurscht. Ja. Ich habe da ein tolles Zitat für euch mitgebracht. Im Endeffekt dadurch, dass ich halt weiß, wie sehr viel vom Internet funktioniert, ja, das ist leider sehr treffend. Ja. Es ist leider nicht von mir, ich habe es auch nur irgendwo gehört, ich kann es leider nicht mehr zuweisen, aber es ist wirklich so, das ganze Werkel, dass das Internet funktioniert, ist eine unglaublich komplexe Angelegenheit. Ja. Es sind da so viele Sachen drinnen, die kaputt werden können, die sieht man erst dann, wenn man ein System designt, das das Troubleshooting Step für Step auf der ganzen Ebene macht. Ja, und sowas habe ich gerade erst designt und dann habe ich mir dieses Zitat wieder in Erinnerung rufen müssen und ich sage, ja klar, das kann nicht funktionieren. Ja. Ja, was ist eigentlich ein ISP im simpelsten Falle? Ja? Im simpelsten Falle ist es irgendjemand, der euch einen Internetzugang gibt. Ob das jetzt das Café ist, wo ihr das WLAN mit benutzt, ja, oder ob das der ISP ist, der euch ein Kabelmodem daheim aufstellt. Es ist im Endeffekt jeder davon ein Internet-Service-Provider. Für manche zahlst du nicht. Und typischerweise kategorisiert man in diese drei Kategorien, die im Endeffekt an das OSI-Modell angelegt ist. Das heißt, du hast einen Layer-1-Provider, das ist der, der das Kabel legt. Du hast den Layer-2, der das Licht oder den Strom auf das Kabel legt. Und du hast den Layer-3, der im Endeffekt den Traffic nimmt und irgendwo ins Internet hin abführt. Das sind so die groben Kategorien dazu. Natürlich gibt es kombinierte Provider. Ja. Also wenn du jetzt anschaust, Hausnummer, nehmen wir einen Magenta-färbigen Internet-Provider in Österreich, ja. die sind je nach Angebot, das sie haben, Layer 3 oder Layer 1 bis 3. Ja. Also die kombinieren alles durchaus zusammen. In ihrem Kabelnetz bieten sie alles an, ja, weil da gehört ihnen das Kabel, da gehört ihnen das Gerät, das das Kabel terminiert, ja, und es gehört ihnen im Endeffekt der Internet-Traffic, der abgeführt wird. Aber es gibt auch so Szenarien wie im DSL-Kontext zum Beispiel, wo sie nur eingemietet sind auf Infrastruktur, die eigentlich der Telekom gehört. Also so kann man das mehr oder weniger unterscheiden. Ja, ich habe euch da kurz eine schöne Übersicht von diesen Strecken gezeigt, damit man, weil Bilder sagen ja bezüglich üblicherweise mehr als 1000 Worte. Ja. Also im Endeffekt alles, was Access-Technologie ist, die Cover, ja, das ist unser Layer 1. Layer 2 ist im Endeffekt von Customer Premises, also von der Steckdose bei dir daheim, bis hin zu dem Edge-Router, der im Endeffekt den Traffic dann wegschmeißt. Ja. Das ist eine klassische Layer 2-Verbindung. Es handelt sich dabei um eine klassische Layer 2-Verbindung. Und du hast natürlich das, wo dein Endgerät eine IP-Adresse kriegt, selbst wenn es genattet ist, wo es dann ins GBI abgegeben wird. Weiß jemand, was das GBI heißen könnte? Das große böse Internet, so ist es. Ja. Also im Endeffekt kann man das so kategorisieren. Ja, es ist natürlich von Technologie zu Technologie unterschiedlich. Ich habe euch auch zwei Cases mitgebracht, wo der eine im Endeffekt HFC abbildet und der andere Fiber-Technologie, dadurch, dass meine Redezeit etwas beschränkt ist. Sonst hätten wir gleich über alle möglichen Technologien quatschen können. Aber nehmen wir mal die als Beispiel hier. Zusätzlich, was ist ein ISP-Service? Ja, also ein ISP-Service, grob gefasst, oder zumindest so wie wir das kategorisieren, sind alle die Services, die notwendig sind für einen Provider, um euch das Internet zu ermöglichen. Ja, das sind einerseits primäre ISP-Services, wie zum Beispiel DNS, was so quasi das wichtigste Service dahingehend ist, unser Telefonbuch des Internets, ja, DHCP für die IP-Vergabe, Radius für Authentication, obwohl Radius nicht in jedem Case eingesetzt wird. Also wenn man zum Beispiel eine Kabelverbindung hat, brauchst du keinen Radius. Ja. Und irgendeine Art von Time Service, ob das jetzt Time of Day ist, NTP, PTP, was auch immer. Ja. Und darunter gibt es dann gewisse sekundäre Services, die man als Benutzer gar nicht aktiv wahr, man nimmt die anderen auch nicht aktiv wahr, aber wenn sie nicht funktionieren, dann ist gleich mal alles kaputt. Ja. Und bei diesen unteren Services, dann ist es vielleicht degraded, aber es funktioniert noch immer. Also das sind nur im Endeffekt Zusatzservices, die ich brauche, damit ich den Internetanschluss in irgendeiner Art und, oder in einer geregelten Art und Weise gewährleisten kann. Ja, da habe ich euch eine schöne Zeichnung von einem HFC-Netzwerk mitgebracht. Also HFC steht für Hybrid Fiber Coax. Das ist im Endeffekt die Standard-Kabel-Modem-Verbindung. Ja. Starten tut das Ganze bei euch mit einem Modem, ja, also ein Kabelmodem, das meistens einen integrierten Router an euch hat, also das nennt sich dann ein E-Router oder CB, wenn es so ein Verbund ist. Ja. Du hast dazwischen ein HFC-Netz, das ist im Endeffekt analoge Fibers, obwohl da ist gerade der Trend dazu da, dass sich das ändert im sogenannten Virtual CCAP-Kontext. Und du hast ein CMTS, das ist im Endeffekt das, was die HFC-Leitung terminiert. Ja, das heißt, man kann sich da vorstellen, alles, was da zwischen diese Wolke darstellt, ist analog. Ja, da ist digital und auf der anderen Seite ist auch wieder digital. Ja, das Ganze wird dann im Endeffekt in den Backbone vom Provider abgeleitet, weil der CMTS agiert zusätzlich als Router und schupft dann den Traffic, je nachdem, also in grün sollte im Endeffekt sein, wo die ISP-Services hingehen und das Schwarze ist das, beziehungsweise, Entschuldigung, das Rote ist das, wo dein Internet-Traffic hingeht. Ja, das heißt, im Endeffekt, wenn das Ding hochbootet, geht es als erstes einmal zum Datacenter-Router, geht zum DHCP-Server, holt sich mehr oder weniger die Identifikation. Ja, der DHCP-Server versucht natürlich, diesen Client zu identifizieren, geht zu einer Datenbank, die typischerweise von einem Provisioning-System bestückt wird. Dieses Provisioning-System kümmert sich im HFC-Kontext auch darum, dass ein Config-File existiert, das mehr oder weniger die Daten für einen spezifischen Internetanschluss hat, ladet die auf einen TFTP-HTTP-Server und liefert die dann an das Endgerät aus. Ja, und somit kann das Ding booten und fährt dann hoch. Ja, und dann habt ihr quasi das erste Mal eine Verbindung, dann ist das Klassische, ich mache einen Browser auf, ich gebe irgendwas ein und das funktioniert. Ja, aber das wäre einmal so, was man so minimal braucht. Also DHCP, Time of Day, DNS und den TFTP-Server im Fiber-Kontext. Entschuldige, HFC-Kontext, ich bin auch schon komplett verwirrt heute. Im PON-Kontext, also es gibt verschiedene FTTH-Technologien, das kennt natürlich jeder Fiber, ja, aber dass es da verschiedene Varianten von dem ganzen Spülwerk gibt, das ist meistens nicht so bewusst. Ich habe jetzt da ein Beispiel von einem PON rausgesucht, also im Endeffekt Passive Optical Network, das ist im Endeffekt eine Fiberleitung, die ihr euch mit anderen teilt. Ja. Also es ist im Endeffekt ein geschertes Medium. Ein bisschen fast so wie HFC, weil das ist auch ein geteiltes Medium. Aber mechanisch komplett anders. Ja, man startet auch wieder im Endeffekt mit einem CB-Modem, ja, also im Endeffekt ein Wandler, der das Standard Ethernet in das PON-Protokoll umwandelt. das terminiert dann auf ein OLT. Das Ganze geht dann wieder in Ethernet zurück, geht dann irgendwie durch ein Access oder Transportnetz zum Handover Point, ja, wo es im Endeffekt im Provider Backbone landet, je nachdem, was für ein Provider das ist. Es gibt Layer 2 PON-Anbieter zum Beispiel. Ja. Das ist zum Beispiel in der Steiermark oder in Graz ist das die Energie Steiermark. Die bieten das an auf dem, ich glaube, von Speedy ist im Endeffekt die Fiber. Also die sind der Layer 1 Anbieter, die Energie Steiermark ist der Layer 2 Anbieter und als Layer 3 Anbieter kannst du auf die Magenta haben, zum Beispiel. Ja. Oder ADA1 oder. Oder ich glaube, die Energie Steiermark selber bietet es auch an. Bin mir nicht ganz sicher, das ist nicht ganz mein Thema, wer welcher Provider wo drauf sitzt. Ja. Aber im Grunde ist es so, je nachdem, wer den Traffic abführt, der ist dann der L3-Provider. Wenn man das jetzt anschaut vom Flow her, ja, ist das ziemlich ähnlich. Ja. Das Gerät bootet hoch, nur dass ich im Endeffekt da das Endgerät schon vorprovisioniert haben muss. Ja. Also ein Fiber-Endgerät, ein sogenannter ONT, bootet niemals hoch, ohne dass er nicht vorprovisioniert ist. Dann schupft man das Ganze im Endeffekt durch das Netz durch und im Gegensatz zum HFC habe ich da einen sogenannten BNG drin, also ein Border Network Gateway. Ja, der terminiert mir meinen Traffic, also die Verbindung geht dann im Endeffekt von da bis da her. Der BNG geht dann her und fragt den Radioserver, hey, kennst du diesen Kunden? Und wenn ja, dann lasse ich den durch. Und dann geht dasselbe Spielchen wie beim HFC von vorne los. Ich kriege von DHCP eine IP-Adresse, ich kriege vom DNS meine Resolutions, ja. Ich habe mein T1-Ersatz oder SNMP-Abfrage, damit ich mein Endgerät steuern kann. Ich habe irgendeine Art von Zeitservice, den ich brauche, damit ich quasi die richtige Zeit auf mein Endgerät habe. Und dann geht das wirklich von vorne los. Ja. Aber das wären einmal so die Grundlagen. Ja. Was haben wir jetzt für Services? Jetzt habe ich euch so viel erzählt von, was ist ein Provider, was ist ein Service, ja, aber noch nichts darüber, wo ist da jetzt eigentlich Open Source drinnen. Ja? Wir haben sehr viel Open Source bei dem Ganzen drinnen, dadurch, dass wir als CANCOM Converged Services quasi auch Anbieter sind für Open Source Software Veredelung. Ja? Wir setzen die Dinge tatsächlich so ein, wie ich es da aufgeschrieben habe. Also für einen DNS-Service haben wir den PowerDNS, sowohl im Recursor als auch im Authoritative im Einsatz, wobei der Herr Jakob ein sehr guter Ansprechpartner ist, wenn es da irgendwelche Fragen gibt. Wir haben das für die Liberty Glory, ich glaube, für knappe 75 Millionen Kunden in Betrieb gehabt in ganz Europa. Wirklich sehr, sehr große Deployments und es ist im Grunde ein Open-Source-Produkt. Ne? Das heißt, du kannst es downloaden, du kannst es einsetzen, sowohl für einen Miniserver als auch für riesige Deployments. Und ich rede von riesigen Deployments. Also wir haben teilweise Sachen gehabt, wo du 3 bis 5 Millionen Queries pro Sekunde auf einem Server drauf gehabt hast. Ja? Oder, Entschuldigung, nicht auf einem Server, aber auf einem Deployment. Und das Ding funktioniert einfach. Ja? Als weiteres Beispiel dazu gab es von ISC den Bind 9, der ist halt schon relativ alt. Ja. Nicht unbedingt dasselbe Use Case, obwohl wir auch Szenarien gehabt haben, wo wir zum Beispiel Dual Open Source Strategie gefahren sind, dass wir sagen, okay, wenn wir irgendwann einmal einen super Botchen haben beim PowerDNS, ja, der Zero Day Exploit sonstiges ist, dass ich einfach hergehen kann, ich fahre statt dem PowerDNS einfach mein Bind hoch und habe trotzdem den gleichen Service beantwortet. Auch sowas ist möglich. Nächsten, beim DHCP haben wir ein ähnliches Spielchen. Da gibt es den ISC Care, das ist der Nachfolger vom ISC DHCP Service. Also der ist, glaube ich, mit 2022, 2023 ist der ausgelaufen offiziell, weil er eben durch den Care ersetzt worden ist. Care ist für ganz große Deployments jetzt vielleicht nicht die optimale Option, ja, aber für bis zu 100.000 Kunden gibt es durchaus, also haben wir sogar einen Kunden, der das tatsächlich einsetzt und von uns betreut wird. Funktioniert ohne Probleme. Bei größeren Deployments könnte es ein bisschen schwieriger werden, dadurch, dass die sich leider auf ein Standard-Datenbank-Backend verlassen, was die ganze Transaktionsgeschwindigkeit etwas langsamer macht, wie bei, sagen wir so, dezidierten Deployments. Ja, Radios gibt es im Endeffekt einen One-Stop-Shop, Free-Radios, ja, das ist so der de facto Standard für eine Radios-Implementation im ISP-Segment, betreiben auch mehrere davon mit sehr großen Deployments und ist, also das Ding läuft einfach. Ja. Es wird nicht immer stark betreut, es ist unglaublich konfigurabel. Also wenn man einen Kunden gehabt, der hat gesagt, können wir das auch machen? Ich sage, natürlich. Zahlt ihr dafür? Ja. Okay, dann machen wir es. Also da gibt es, Entschuldigung, ich sehe gerade, dass ich einen Fehler auf das Slide habe. Es sollte natürlich nicht die Caching DNS sein, sondern du hast natürlich alle Spielvarianten, die ein Radius abdeckt. Also Authorization, Authentication, Accounting, aber auch COA und die ganzen anderen Geschichten, die du oben drauf machen kannst auf einen Radius. Dann aber NTP. Beim NTP machen wir im Endeffekt da in letzter Zeit fast nur mehr noch den Crony, was so Standard NTP-Service ist, ja, natürlich ist der immer auf irgendeiner GPS-Clock geslaved. Ja, also es läuft nicht nur der Krone allein, sondern wir synchronisieren uns gegen irgendeine Clock, haben aber dann meistens ein Deployment mit mehreren Servern, die entweder geanycastet werden, ja, sodass du quasi eine vertikale Redundanz hast. Und das funktioniert auch einfach. Ja. Im Endeffekt hijacken wir sogar unsere Anycast-Setups, die wir im DNS-Segment gebaut haben, weil wir einfach sagen, okay, wir bieten DNS und NTP auf ähnliche Art und Weise, nicht auf derselben IP-Adresse logischerweise und nicht am selben Server, ja. Aber das ist robust und wir haben im Endeffekt keine Schwierigkeiten mit dem. Ja, dann habe ich noch die ganzen Sekundär-Services, da werde ich jetzt, glaube ich, nicht auf jeden Einzelnen eingehen, aber ihr könnt euch das im Endeffekt vorstellen, beziehungsweise ihr werdet fast alles davon kennen, wenn ihr aktive Linuxer seid. Außer vielleicht bei den ACSen. Was ist ein ACS? ACS ist im Endeffekt das sogenannte TA69, beziehungsweise, weil ich da X geschrieben habe, TA369-Protokoll. Das ist dafür da, um Endgeräte zu managen, die beim Kunden stehen. Ja? Ich meine, du kannst dir das immer so vorstellen, du hast irgendein Kastel beim Kunden draußen, das sagt, habe ich da die richtige Firmware drauf, wie geht es dem gerade, kann ich das abfragen und so weiter. Und da habe ich zwei Varianten, typischerweise. Und das eine ist SNMP und das andere ist, ich kann es über einen ACS abfragen. Funktioniert beides, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine praktische Erfahrung mit den beiden Produkten, weil wir in Produktion meistens den Axiros einsetzen, der Payware ist, ja, aber geben tut es dir auch. Also für kleinere Deployments werden die sicher ganz genauso funktionieren. Dann für die LDAPs, also im Endeffekt Datenbankstrukturen, die ich brauche hinter meinem DHCP-Server oder hinter meinem Radius-Server, damit ich Kunden authentifizieren kann. OpenLDAP, 389 Directory-Server, funktionieren super, gibt es kein Thema. Datenbanken, klar, MySQL, PostgreSQL, war ja nichts drüber zu zählen, oder? Ich glaube nicht. Ja. Okay, HPA, TFTP ist trivial, ja, so wie das Protokoll darauf läuft. Ja. Ich glaube, der Andi, du hast ja sogar mal ein Check-in gemacht für den, gell? Für das erweiterte Logging.
Ja, DFTP, ja.
Ah, genau. Also da haben wir sogar mal was contributed zurück in die Community. Im Endeffekt war der HPA, DFTP von Haus aus so schlecht, dass er nicht einmal vernünftige Logs gemacht hat. Er hat immer angezeigt, okay, es ist was downloaded worden oder angefragt worden, aber nicht, es ist beendet worden und tatsächlich auch transferiert worden und in was für einer Zeit und wie groß und so weiter. Und da hat der Andreas tatsächlich den Commit dazu gemacht bei Red Hat Polymer. Ja, dann diverse HTTP-Services. HTTP-Services hast du in diesem Kontext nur zum Download von entweder Config-Files, Firmware-Images, so irgendwas. Ja, es ist jetzt nichts super Spezifisches und da setzt man sowohl den Light-HTTP als den Apache ein. Und nicht SNMP eben für Sachen, die du nicht über CWMP ansteuern kannst. Ich weiß nicht, wie schauen wir von der Zeit her aus? Gut, passt. Ja, ich bin nämlich eigentlich schon fertig. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf was ich euch hinweisen darf, da unten diese Webseite, kanko.at/karriere. Wir haben nämlich zufällig gerade im Systems Engineering einen Job frei, wo es genau um solche Themen geht, wie die ich jetzt besprochen hätte. Würde mich freuen, wenn sich da irgendjemand findet, der das gerne machen würde. Wir sind eine relativ coole Truppe, hätte ich gesagt. Und wir sind ja, mitten in Graz. Und wir haben eigentlich ganz guten Spaß bei der Arbeit, oder? Ja. Dankeschön.